Die Sommerpause ist so gut wie zu Ende, Freunde. Und ja, auch wenn viele Fans und Experten, nicht zuletzt auch wir in unserer letzten Episode, auf die Saison 2026 schielen, es gibt auch in diesem Jahr wahrlich noch eine Menge Spannungsmomente und auf die freuen wir uns. Fünf davon schauen wir uns heute in der Episode mal an und ja, schüren eure Vorfreude auf die letzten 10 Saisonrennen dieses Jahres hoffentlich noch ein bisschen an. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seid hier bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Ich würde sagen, Sebastian, auf geht's.
So, dann fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1, Vierkampf um Platz 5 bei den Konstrukteuren. Also die Konstrukteursweltmeisterschaft, die ist in einer ganz heißen Phase. Und jetzt, wenn manche von euch sagen, was interessiert mich da, Platz 5, naja, selber schuld, sage ich da, denn es ist wirklich, wirklich spannend. Vorne ist ja, sind wir uns ja alle einig, wahrscheinlich alles klar, McLaren wird genauso wie es wahrscheinlich einer der beiden Fahrer bei den Fahrerweltmeisterschaftsstandings werden wird, bei den Konstrukteuren für sich entscheiden. Und könnte sogar schon in Baku den Konstrukteurstitel klar machen, bei der Dominanz, die sie momentan in den Tag legen. Völliger Wahnsinn. Aber haben sie sich auch verdient. Aber dahinter kämpfen eben Ferrari und Mercedes um Platz 2. Das ist auch noch relativ eng. Und dann, ja, Red Bull Position 4 im Niemandsland irgendwo. Die sind nach hinten und nach vorne eigentlich, naja, gut abgesichert beziehungsweise chancenlos. Aber Dave, dahinter geht's eben richtig ab.
Dahinter tobt ja ein ganz heißer Kampf um Platz 5 und das ist nicht unwichtig, denn neben Ruhm und Ehre geht's dabei natürlich auch eine ganze Menge Preisgeld, aber auch damit verbunden mit dem kleinen Nachteil von weniger Windkanalzeit und weniger Zeit, die man am Simulator dann verbringen darf und irgendwelche CFD-Simulationen durchführen kann. Das System kennt ihr ja, aber die Frage ist trotzdem natürlich, wer holt sich denn Platz 5? Ich denke, alle wollen das und am Ende überwiegt wahrscheinlich das Preisgeld alle anderen kleinen Nachteile. Schauen wir doch einfach mal auf die Tabelle, wie es denn jetzt aktuell steht. Die Top 4 Teams, da sind wir uns einig, die sind wahrscheinlich unantastbar vorne und unerreichbar, aber auf Platz 5 haben wir aktuell Williams mit 70 Punkten, auf Platz 6 dahinter Aston Martin mit 52 Punkten, Kick Sauber mit 51 Punkten auf Platz 7, also ganz knappe Kiste. Und auch die Racing Bulls haben auf jeden Fall noch Anschluss mit 45 Punkten. Dahinter geht's Haas, die haben 35, also nur halb so viel wie Williams, da wird's dann schon schwerer. Und Alpine mit 20 Punkten sieht zwar gar nicht so schlecht aus, aber damit sind sie immer noch Letzter. Und sind wir mal ehrlich, ganz ähnlich wie bei Red Bull, ist auch bei Alpine die Situation so, dass da nur ein Fahrer eigentlich wirklich Punkte holen kann. Ja. Wenn sich das nicht ändert, wird es wahrscheinlich dünn, oder?
Und der heißt nicht Franco Colapinto und auch nicht Jack Doohan, sondern das ist der liebe Gasly. Und der hofft wahrscheinlich, dass er 2026 echt mal ein gescheites Auto unterm Hintern hat. Aber dann schauen wir mal, denn dementsprechend Alpine ist, nicht mal mehr Außenseiter, was das angeht, Platz 5. Würde uns schwer wundern. Wäre eine Sensation, wenn die das schaffen. Aber wenn man mal die aktuellen Trends und das Momentum anschaut, dann haben eigentlich Sauber und Aston Martin die besten Ausgangspositionen. Aston Martin nicht zuletzt deswegen, weil Adrian Newey jetzt ein bisschen von seiner Designmagie anscheinend versprüht hat und das letzte Update gezündet hat. Bei Sauber, da sind wir ja alle sehr, sehr positiv überrascht. Ich glaube, da geht es den meisten von euch auch so, dass nicht nur Hülkenberg, sondern vor allem Gabriel Bortoleto auch jetzt mit dem Auto sehr, sehr viel anfangen können. Und wenn der Hülkenberg jetzt endlich mal wieder seine Qualifying-Magie findet, dann kann da noch einiges gehen. Williams ist natürlich da relativ komfortabel, wenn wir in der letzten Saison gewesen wären, mit den 18 Punkten Vorsprung da am Start vor Aston Martin momentan, beziehungsweise 19 für Kick Sauber. Aber die sind eben lang nicht mehr so dominant in dieser praktisch in diesem Segment der Konstrukteure da hinten, wie sie es Anfang der Saison waren. Also das wird richtig spannend werden.
Auf jeden Fall, und spannend wird's natürlich auch bei anderen Themen. Auf die freuen wir uns genauso. Ein großes Thema, und wir sind mitten in der City Season eigentlich, die Fahrerentscheidungen. Mhm. Einige stehen auf jeden Fall noch aus, ja. Zum Beispiel, wer kriegt denn die Cockpits bei Cadillac? Wie stellt sich denn Red Bull auf? Also die beiden Red Bull Teams, da ist auch noch alles relativ offen, zumindest nach außen hin. Was passiert bei Alpine? Auch Mercedes hat offiziell noch keinen Fahrer verpflichtet fürs nächste Jahr. All diese Fragen, werden voraussichtlich noch vor dem Ende der Europasaison geklärt. Ganz traditionell, kennt ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr schon länger dabei seid. In Monza ist so eine Art inoffizielle Deadline für Fahrerentscheidungen. Und ja, die meisten großen Verträge werden da, eingetütet vorher und offiziell verkündet, meistens in Monza. Deswegen, rechnen wir mit einigen mehr oder weniger großen und wichtigen Ankündigungen, ja, in den nächsten Wochen, solange die Formel 1 noch in Europa weit auf jeden Fall.
Ja, und wenn ihr so ein bisschen die Augen und Ohren offen gehalten habt, aktuell geistert ja das heiße Gerücht rum, dass bei Cadillac wohl Sergio Perez und Valtteri Bottas jetzt Verträge unterschrieben haben sollen. Offiziell ist es noch nicht. Manche behandeln es auch schon so, als ob es Fakt wäre. Scheint also wirklich nah an der Wahrheit zu sein, aber manche werden jetzt mit den Augen rollen, der Name Mick Schumacher ist nicht völlig haltlos und von einem sehr, sehr großen Offiziellen noch wieder ins Spiel gebracht worden. Da werden wir jetzt gleich drauf eingehen. Lohnt sich also dran zu bleiben. Aber dann schauen wir uns mal an, was die aktuelle Situation ist und gehen die Teams mal durch. Also bei McLaren, da haben wir zum Beispiel ja die zwei, naja, absolut gesetzten, Piastri und Lando Norris, die verkörpern ja McLaren inzwischen auch total. Norris sowieso, Piastri inzwischen auch. Da ist überhaupt kein Bedarf, die sind mit Verträgen ausgestattet. Bei Ferrari tut sich momentan natürlich dann auch nichts. Lewis Hamilton, der ist natürlich frustriert, aber der wird auch 26 und wahrscheinlich 27 noch ins Lenkrad greifen. 26 auf jeden Fall sicher laut Vertrag. Und Leclerc brauchen wir auch erstmal nicht drüber reden. Der ist mit einem langen Vertrag ausgestattet. Genauso wie Max Verstappen bis 2028. Der ist eben jetzt auch bestätigt für 26. Da gab es ja die Ausstiegsklausel. Daneben ist es noch nicht sicher. Ja, das ist so das erste vakante Cockpit, so wenn man mal die Konstrukteure von Platz 1 bis 10 runtergehen. Müssen wir mal schauen, ne, ob Yuki Tsunoda da noch eine Chance bekommt in der nächsten Saison oder ob er diese überhaupt zu Ende fahren darf. Aber jetzt, wo Christian Horner nicht mehr da ist, glaube ich, die Chance kriegt er schon noch fairerweise und dann muss man weiterschauen. Und bevor wir zum Racing Bulls gleich noch springen, beziehungsweise lass uns die vielleicht gleich mal abfrühstücken, Dave.
Ja, können wir gerne machen.
Da haben wir ja jetzt momentan den Liam Lawson, der sich extrem stabilisiert hat. Der ist eigentlich, sieht er richtig gut aus. Und Hatcher, der empfiehlt sich ja fast schon, tut mir weh als so ein kleiner Yuki-Fan, aber fürs zweite Red Bull-Cockpit auch schon, ne?
Na, Arvid Lindblad klopft natürlich von unten an. Mhm. Also im Prinzip hat Red Bull aktuell 5 potenzielle Piloten für 4 Cockpits da. Weiß ich nicht, wenn Yuki nicht jetzt wirklich noch den ganz großen Hammer auspackt in den nächsten 10 Rennen und da aufgeigt, dann wird es sehr, sehr schwierig für ihn, seine Formel-1-Karriere irgendwie fortzusetzen. Er ist ja nun wirklich schon länger dabei. Er hat eine ganz gute Entwicklung gezeigt, aber auch ihm fehlt natürlich so ein bisschen die Konstanz. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Red Bull da noch weiter an ihm festhalten wird, zumal eben dann kein Honda mehr als Fürsprecher und als Unterstützer irgendwie im Hintergrund noch ein paar Fäden ziehen kann für Yuki Tsunoda. Bin sehr gespannt, aber wenn ich mich festlegen müsste heute, würde ich wahrscheinlich sagen, dass Isaac Hadjar dann neben Max Verstappen bei Red Bull fährt und entsprechend Lawson als Mentor für Arvid Lindblad dann oder irgendwie sowas. Aber ja, wir wissen es einfach nicht. Das macht es sehr spannend und wir werden es vermutlich in den nächsten Wochen erfahren.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, Tsunoda wird dann vielleicht, wenn es so kommen sollte, irgendwo Reserve-Driver werden und dann auf 27 spekulieren. Ja. Da kann es ja sogar sein, dass ein 12. Team in die Formel 1 kommt. Das werden wir an anderer Stelle auch nochmal besprechen. Dann schauen wir bei Mercedes. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, Antonelli, der Youngster, der ist doch da und George Russell, der fährt doch auch spitze. Was ist denn da los? Naja, die haben ja beide aber auch eben nur für diese Saison noch einen Vertrag und bisher sind die nicht verlängert worden. Das heißt, da ist auch noch ein großes Fragezeichen, wobei so groß ist es nicht. Mündlich hat sich Toto Wolff ja schon bekannt zu den beiden, also das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen, wie lang und zu welchen Konditionen vor allem Russell verlängern wird. Den Antonelli kannst du im schlimmsten Fall dann noch irgendwie zu einem Team irgendwie runterschubsen wie Alpine, wenn die nächstes Jahr Mercedes-Motoren bekommen, theoretisch. Der wird pflegeleichter sein, aber der Russell ist einer, der hat natürlich künftige WM-Aspirationen und dann hat der natürlich auch eine starke Verhandlungsposition.
Ja, das auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann in Monza bei Antonellis Heimrennen oder beim zweiten Heimrennen mehr oder weniger dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht werden und ich würde mich zu 99% festlegen, dass wir auch im nächsten Jahr Russell und Antonelli bei Mercedes sehen.
Nächstes Mercedes-Team lautet Williams. Da sind ja Albon und Sainz eigentlich auch gesetzt, auch vertragstechnisch. Bei Aston Martin sieht es auch weiterhin so aus, dass sowohl Alonso als auch Lance Stroll nächstes Jahr fahren werden. Das wäre auch schwer verwunderlich, wenn es anders ist. Und Audi, die ja jetzt noch Kicksauber heißen, die haben ihr Duo ja auch gefunden mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto. Die haben momentan auch eine starke Leistung, die sie beide abrufen. Also vor allem bei Bortoleto war es ja so ein bisschen Fragezeichen Anfang der Saison. Da wird der Vertrag, der ja sowieso noch läuft, dann auch rechtskräftig bleiben, sage ich mal. Racing Bulls haben wir gerade diskutiert. Und Haas, Dave, die haben auch ein Fahrerduo, das auch relativ even-steven sind, wie du ja auch immer so schön sagst.
Ja, ganz spannend. Also auch bei Haas wird es nächstes Jahr so bleiben, wie es ist wahrscheinlich. Ja, Esteban Ocon und Oli Bärmann werden wir da in den Cockpits sehen. Die haben beide einen Vertrag. Das sollte eigentlich alles safe sein. Keiner macht da irgendwie groben Unfug, als dass er sich da irgendwie in Ungnade bringen würde. Also da sind wir mal entspannt. Spannender wird es da auf jeden Fall schon bei Alpine, ja, denn da ist Pierre Gasly gesetzt. Aber wer dann neben ihm im zweiten Cockpit sitzt, das ist noch nicht klar. Und das wird auf jeden Fall, ich glaube, ich finde es fast eigentlich die spannendste offene Frage noch bei den Piloten. Alpine könnte ja so wirklich eine Wundertüte sein, wenn der Mercedes-Motor wieder einschlägt wie eine Bombe. So schlechte Autos bauen die eigentlich nicht, ja. Also die Chassisentwicklung in Enstone ist traditionell mindestens gehobenes Mittelmaß, oft auch wirklich, ja, wirklich top dabei und ganz vorne. Wenn der Motor dann mitspielt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Alpina ein bisschen weiter vorne rumfahren wird als dieses Jahr. Mit Pierre Gasly im Cockpit sowieso, aber wer dann neben ihm sitzt, da gibt's eine ganze Menge Kandidaten, ja. Vom Nachwuchspiloten Paul Aaron zum Beispiel, der jetzt auch in der zweiten Reihe da gerade schon mitgeigt. Vielleicht bleibt Colapinto auch, vielleicht kriegt Jack Doohan noch eine Chance, kann ich mir aber alles weniger vorstellen. Auch Valtteri Bottas wäre nicht der schlechteste Kandidat. Mal gucken, wie wasserdicht diese Meldungen da sind, die jetzt mit Cadillac da gerade schon rumkursieren. Bottas hat eine ganze Menge Erfahrung mit Mercedes-Motoren und kennt natürlich auch alle wichtigen Personen. Könnte ein Ass im Ärmel sein, ja, für Alpine. Und ich könnte mir vorstellen, dass Flavio, der gute alte Flavio, da auch nochmal so ein Big Deal aus dem Hut zaubert. Ja, das wäre ein großer Deal, nämlich für Alpine, wenn man da Erfahrung reinkriegen würde. Briatore hat immer wieder gesagt, er sehnt sich danach, wirklich, ja, eine zweite Benchmark zu haben, um wirklich feststellen zu können, wie gut das Auto ist. Er hat da zwar von dieser Saison gesprochen in diesem Zusammenhang immer, aber auch nächstes Jahr wird es ja wichtig sein, ja. Wenn alles neu ist, brauchst du Erfahrung, du brauchst einen verlässlichen Piloten, der das Auto auch ins Ziel bringt. Und ja, der ultimative Speed ist da vielleicht zweitrangig, den hat Bottas vielleicht nicht mehr so, wie er ihn einst hatte, aber dafür haben sie ja Gasly dann, ja. Also, Ich weiß es nicht. Ja, wäre, glaube ich, echt eine gute Kombi und wäre natürlich auch gut für Mick Schumacher, über den wir gleich sprechen, aber die letzte offene Fahrerpaarung ist natürlich Cadillac und du hast es ja schon angesprochen, aktuell, ja, deutet alles darauf hin, dass Perez und Bottas da die beiden Piloten sein werden, aber noch ist es eben nicht offiziell. Das wird es aber in den nächsten Wochen auf jeden Fall und darauf freuen wir uns.
Tja, und worauf wir uns jetzt auch freuen, da es ist unsere Community, da seid ihr wahrscheinlich dann teilweise anderer Meinung. Klassischerweise, das sind die Gerüchte um Mick Schumacher. Wir freuen uns natürlich immer, wenn da handfeste Sachen dann halbwegs an die Oberfläche gespült werden, die vielleicht bedeuten, dass es dann doch die Formel 1 zurückschafft. Wenn, dann muss das aber auch wirklich zeitnah schaffen, da sind wir uns ja alle einig, sonst ist der Zug abgefahren. Dave, es gibt... Gibt es denn momentan offizielle Statements? So richtig ja nicht, aber was ist denn der Grund, dass wir uns da berechtigt Hoffnung machen können und sich die Mick Schumacher-Hasser dann schon wieder an den Kopf langen können?
Ja, naja, also ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Natürlich sind wir als deutschsprachiger Kanal da auch gewissermaßen verpflichtet, über Mick Schumacher zu sprechen. Er ist nun mal der aktuell heißeste Kandidat aus Deutschland zumindest, der es in die Formel 1 schaffen könnte. Das ist einerseits natürlich cool, weil es ein großer Name mit viel Strahlkraft ist. Andererseits ist es auch traurig, weil das bedeutet, dass da eigentlich relativ wenig nachkommt. Tim Tramnitz haben wir, der fährt da so halbwegs okay in der Formel 3, wenn mich nicht alles täuscht. Oliver Goethe, glaube ich, gibt's dann auch noch. Aber ihr merkt schon, ne,
bisschen
die schwirren irgendwo im Hinterkopf rum, aber so richtig drängen die sich auch nicht auf bisher. Kann ja noch werden. Aber wir müssen immer mit Schumacher sprechen, denn wir haben es gerade schon angedeutet, in diesem ganzen Gewirr um Cadillac taucht auch der Name Mick Schumacher tatsächlich nach wie vor auf. Allerdings, im Moment sieht es so aus, als würde er nach Bottas und Perez nur den Trostpreis kriegen. Und der Trostpreis lautet in diesem Kontext, er wird wahrscheinlich Reservepilot bei Cadillac. Ist nicht das Schlechteste, kann immer was passieren. Und die Kirsche auf der Torte des Trostpreises ist dann, dass er wahrscheinlich das Stammcockpit von Jenson Button erben wird in der WEC. Auch da ist ja Cadillac mit einer Mannschaft vertreten, oder mit zweien sogar. Und Jenson Button hört auf jeden Fall auf nach dieser Saison. Er wird jetzt seinen Helm an den Nagel hängen. So. und seine aktive Rennfahrerkarriere beenden. Und ja, Mick Schumacher soll ihn da beerben. Mick Schumacher fährt ja bei Alpine in der WEC aktuell, also er ist grundsätzlich im Game. Mit einem Wechsel zu Cadillac, das würde dann schon zusammenpassen. Ne? Dann würde er da in Form bleiben, Cadillac in der WEC unterstützen und wenn in der Formel 1 mal Bedarf ist oder was passiert, oder wenn es da jemanden braucht, der im Simulator rumfährt, wäre Mick Schumacher auf jeden Fall auch verfügbar. Also die Tür wäre weiterhin so ein bisschen offen, aber halt auch nicht so ganz. Aber tja, jetzt hat Mick Schumacher aber einen relativ prominenten Fürsprecher, Sebastian. Und da wird's spannend. Dieser Fürsprecher ist niemand Geringeres als Formel-1-CEO Stefano Domenicali.
Ja, der war ja selber von 96 bis 2002 im Management der Scuderia tätig und dann wurde er später auch noch Teamchef und jetzt ist er F1-CEO, also auch keine schlechte Karriere, ja, und dementsprechend hat er natürlich auch eng mit dem Papa von Mick Schumacher, Michael Schumacher, einige von euch werden ihn vielleicht kennen, zusammengearbeitet. Und er hat jetzt auch jüngst ein bisschen geschwärmt davon, er hat gesagt, ich hatte ja das Privileg, also jetzt Stefano Domenicali, er hat gesagt, ich hatte ja das Privileg, mit Michael bei Ferrari zu arbeiten. Dabei sah ich auch Mick aufwachsen und eine Liebe für unseren Sport zu entwickeln. Und dann sagt er noch, natürlich gibt es einige Details, die mich an Michael erinnern. Seine professionelle und hingebungsvolle Arbeitseinstellung zum Beispiel. Da ist er genau wie sein Vater und er sagt, wenn Mick bereit ist und sich ihm eine Möglichkeit bietet, wird er sie ergreifen. Und das ist aber noch nicht alles. Und
tja, jetzt wird's richtig spannend, Freunde, denn es gibt da noch eine ganz andere Ebene, auf der Domenicali da auch ein bisschen argumentiert hat. Stefano Domenicali, und auch wir haben das jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es eine Option ist. Domenicali ist sich nicht sicher, dass das kommende Cadillac-Fahrer-Duo Bottas und Perez heißt. Er könnte sich durchaus vorstellen, dass Mick Schumacher immer noch Chancen auf ein Stammcockpit in der Formel 1 hat bei Cadillac und der Faktor, den er da ins Spiel bringt, der ist besonders spannend, denn ich zitiere Stefano Domenicali hier: Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für die Formel 1. Wir sind auch in Gesprächen für eine Rückkehr eines Grand Prix. Also vielleicht weiß Stefano Domenicali da mehr als viele andere Experten und natürlich auch mehr als wir, das ist ja eh klar. Kann sein, dass das aber auch Wunschdenken ist. Ja, vielleicht wünscht er sich mit Mick Schumacher auch einen, ja, ich sage mal, relativ jungen deutschen Piloten, der auf Jahre hinaus da die Fahne hochhalten könnte. Das wäre natürlich im Rahmen solcher Verhandlungen um einen Deutschland-Grand Prix sehr hilfreich. Es gibt ja immer einen PR-Boost, wenn man natürlich zumindest einen Heimpiloten dann hat. Ja, natürlich haben wir Nico Hülkenberg. Ja, der wird dann für ein deutsches Team fahren, für Audi, aber keine Ahnung, ob Hülki das noch 5 Jahre dann weitermacht. Wir würden es uns wünschen. Ja, andere machen es vor, wenn Alonso mit über 40 fahren kann und Hamilton. Warum nicht auch Hülkenberg? Also sehr, sehr gerne. Aber klar, wir würden auch Mick Schumacher noch on top nehmen. Und mit 2 Piloten aus deutschen Landen wäre ein Deutschland Grand Prix vielleicht noch ein bisschen wahrscheinlicher. Wenn dann Audi noch ein bisschen was zuschießen kann, vielleicht Adidas, die ja jetzt auch natürlich involviert sind, könnte das eine ganz gute Geschichte werden. Wäre natürlich toll, ja. Und ich denke, da sind uns alle einig. Auch da können uns natürlich gerne in den Kommentaren sagen, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber Mick Schumacher, Nico Hülkenberg in der Formel 1, Audi, Adidas und ein Deutschland Grand Prix on top.
Puh, das wäre doch eine runde Sache, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist Zukunftsmusik, genauso wie die Saison 26. Und auf die freuen wir uns natürlich auch besonders. Und wir freuen uns auch darauf, dass, jetzt immer mehr sozusagen an Aussagen kommen werden von den Fahrern. Da wird natürlich viel rumgefragt, Interviews, Meinungen gestreut, weil die jetzt natürlich auch immer mehr Simulator-Erfahrung haben, was 2026 angeht. Und da gibt es durchaus auch kritische Kommentare. Und auch auf die freuen wir uns tatsächlich, weil es ist ja immer wichtig, dann auch ungefiltert möglichst dann rauszufinden, was da auf uns wartet. Dementsprechend, ihr wisst, es gibt komplett neue Regeln. Wir haben das ja in unserer letzten Folge, könnt ihr hier drauf klicken übrigens, wenn ihr Lust habt, auch schon halbwegs ausführlich beschrieben. Die Autos werden teilweise sehr, sehr schnell im Topspeed zumindest und wir haben einige Fahrer da auch schon sozusagen zitiert. Jetzt gab es dann aber auch einige, die nicht so glücklich sind mit den neuen Power Units und manche von diesen Kommentaren, die sind schon ein bisschen älter, manche sind auch noch relativ frisch. Was es eben geben wird, einen 3-mal stärkeren Elektromotor als bisher, weit über 400 PS, bisher sind es ungefähr 160 und der kann dann natürlich vor allem beim Beschleunigen helfen. Er verändert aber das Fahrverhalten auch ziemlich stark, zusammen mit der aktiven Aerodynamik, also praktisch so ein Deluxe DRS hinten und vorne auch am Frontflügel und Da ist jetzt zum Beispiel auch Max Verstappen schon traditionell, muss man fast sagen, seitdem diese Regeln und seit dieses Reglement angekündigt worden ist, auch eher skeptisch. Also Max Verstappen sagt zum Beispiel, von außen betrachtet sieht es nicht so aufregend aus. Mal sehen, vielleicht macht es am Ende ja doch Spaß. Und zusammen mit Charles Leclerc und Lance Stroll bietet das so ein Triumvirat sozusagen. Die mögen so aus den bisherigen Simulatorenfahrten das Fahrverhalten der 2026er Autos nicht wirklich, weil die teilweise eben weniger Bodenhaftung haben. Also da ist sozusagen, sind diese Venturi-Kanäle und die der Abstand vor allem zum Asphalt ein bisschen größer. Venturi-Kanäle dann auch dementsprechend nicht mehr so unterm Auto.
Voluminös, ne? Die genau. Werden ja insgesamt flacher. Die sind ja sehr dreidimensional unter dem Auto, wenn ihr mal den Unterboden anschaut aktuell. Brutal. Und die werden einfach ein bisschen kleiner. Auch der Diffusor wird ein bisschen kürzer.
Und dementsprechend in den Kurven werden sie dann halt mit weniger Grip unterwegs sein. Das wird sich dann nicht mehr so smooth anfühlen wie aktuell, wenn man das Auto gut abgestimmt hat. Man muss halt auch viel mehr irgendwie rumrödeln, weil die Energierückgewinnung wird ein großes Problem oder ein großes Thema werden. Da werden die Fahrer dann auch sehr viel selber machen müssen, um sozusagen dann das zu managen, wie die diese Energie in der Runde halt verteilen wollen. Manche, die freuen sich so ein bisschen drauf, beziehungsweise sagen dann auch wie Alex Albon, naja, das wird halt ein größerer Faktor wieder für einen Fahrer werden, der seine Fähigkeiten dann einbringen kann. Grundsätzlich ja keine schlechte Sache, aber wie gesagt, einige wie eben auch Max Verstappen und auch Lance Stroll, die finden das jetzt nicht so wahnsinnig toll.
Nee, auch Vettel hat sich mal geäußert, das ist schon ein bisschen länger her, aber er hat zum Beispiel gesagt, das neue Reglement überzeugt mich noch nicht ganz, die Energierückgewinnung ist in Ordnung, aber sie nur auf die Hinterachse anzuwenden und die Vorderachse zu ignorieren, erscheint mir nicht logisch. Ja? Das hat er mal gegenüber Automotor und Sport so erwähnt. Also Sebastian Vettel wünscht sich allradgetriebene Formel 1 Autos, wäre mal was Funkiges, was Neues, ja. Aber ihr merkt schon, die Bandbreite an Aussagen ist da relativ groß und weit gestreut noch. Es gibt viel Kritik, es gibt einige, die sind ein bisschen forscher und freuen sich auf eine neue Herausforderung. Ganz allgemein jetzt mit einem großen Pinsel drüber gewischt, kann man sagen. Es wird einfach spannend zu beobachten, wie sich alle dann äußern. Piloten, andere Offizielle und natürlich hat dann Stefano Domenicali oder dann Toto Wolff natürlich auch eine andere Meinung zu der ganzen Thematik. Aber darauf könnt ihr euch gefasst machen, diese Aussagen und wirklich knackige Zitate wird es in den kommenden Monaten auf jeden Fall noch mehr geben. Wir haben in unserer letzten Folge, das ist schon erwähnt, auch über James Wiles mal gesprochen, Teamchef bei Williams, das erwähne ich an dieser Stelle nur ganz kurz, damit wir uns dann nicht komplett wiederholen, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ihr müsst auf die Piloten hören, die schon ein paar Mal im Simulator unterwegs waren, also er sprach da von 5 Sessions zum Beispiel, ja, nach 5 Sessions ist nämlich die Meinung der Piloten zum Fahrverhalten der nächstjährigen Autos eine ganz andere als da, ja, nach einer ersten Ausfahrt zum Beispiel. Da sind die Piloten noch ein bisschen überwältigt von den neuen Möglichkeiten, alles fühlt sich ungewohnt und komisch an, aber nach 4-5 Mal hat man dann die neuen Mechanismen verstanden, ja, alles so ein bisschen schon aufgesaugt und das geht ja dann ein bisschen in Fleisch und Blut über beim Fahren. Wenn man es erstmal verinnerlicht hat, dann macht es sogar Spaß, ja. Das hat James Wiles dann gesagt. Alex Albon hat es gewissermaßen auch bestätigt. Also es wird noch eine ganze Menge passieren und auf jeden Fall sind diese Aussagen, so strittig und bunt sie auch sein mögen, etwas, auf das wir uns auf jeden Fall noch freuen in den nächsten Monaten.
Ja, auf jeden Fall. Und wo wir uns auch drauf freuen werden, ist natürlich jetzt sozusagen der Endspurt im WM-Kampf zwischen den zwei McLaren-Fahrern.
Da war ja was.
10 Rennen haben wir noch, ja. Und ich glaube, das wird noch richtig episch werden, Dave. Denn wir haben ja mal so den losen Vergleich gezogen, ohne dass jetzt uns ihr bitte auf den Deckel gebt, zwischen Senna und Prost damals, die legendäre Rivalität. Dazu muss es jetzt halt erstmal in die heiße Phase da gehen. Ne? Bisher war das alles, wir haben das starke Auto. Natürlich haben sie auch oft betont, das ist gar nicht so leicht zu fahren, gar nicht so overpowered, wie das manche eben sehen. Aber im Endeffekt machen wir uns nichts vor, es ist das stärkste Auto. Es sind aber natürlich, darf man dann natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, zwei super Fahrer, die auch sehr nah leistungstechnisch beieinander sind. Mhm. Und die auch in der WM natürlich dementsprechend punktetechnisch sehr nah beieinander sind. 9 Punkte ist jetzt Lando Norris hinter Oscar Piastri, hat zuletzt den Abstand deutlich verkürzen können und kommt jetzt mit richtigem Momentum raus. Wenn er jetzt im nächsten Rennen in Sanford dann den Sieg sich holt, dann wird es richtig Zunder geben, glaube ich. Und dann können wir uns auf die letzten 9 Rennen richtig freuen. Unabhängig davon, glaube ich, wird noch einiges an Spannung drin sein, weil die Bandagen werden jetzt natürlich total härter werden, ne?
Total. Der lose Senna Prost-Vergleich bezog sich natürlich auf die ganz groben Charaktere der Piloten natürlich. Ja, wir haben mit Lando Norris einen, den würden wir jetzt wahrscheinlich mal als sehr schnellen und sehr leidenschaftlichen Typen charakterisieren. Im Entfernten so ein bisschen so ein Senna, ja, und mit Oscar Piastri haben wir natürlich so einen ganz kühlen, analytischen Piloten da im zweiten Cockpit, der halt sehr berechnend fährt, der aber auch natürlich Killerinstinkt hat. Ja, wenn es drauf ankommt, kann er das. Das konnte Alain Prost ganz genauso. Ich glaube, fürs Einzige, was jetzt noch fehlt in diesem ganzen Mix, damit auch wirklich außer uns alle überzeugt sind, dass es wirklich so eine ähnliche Rivalität ist. Ja, das ist natürlich ein wirklich PR-trächtiger Crash, ja, zwischen den beiden. Und ob wir den dann sehen diese Saison, weiß ich nicht. Ich würde nicht darauf wetten. Andererseits, die sind so nah beisammen, irgendwann muss das eigentlich passieren. Ja, McLaren und Zak Brown haben es ja schon oft erwähnt, die sind eigentlich darauf vorbereitet, dass es mal ordentlich kracht. Hoffentlich entwickelt sich dann aber nicht auch so eine Hassliebe zwischen den beiden, wie eben dann bei Senna und Prost.
Zumindest mal ein paar heiße Radduelle, glaube ich, die wird es noch geil geben, ob mit oder ohne Crash, aber das wird kommen. Also wir erinnern uns ja in Kanada, das war ja schon super spannend, auch wenn dann halt Norris wirklich mit dem Kopf durch und dann am Ende in die Wand gefahren ist. Das wird er, denke ich mal, auch abstellen. Muss er auch, weil das ist natürlich extrem riskant. Aber ich glaube, da gibt es noch einige Duelle, die sind sehr nah beieinander, wissen wir ja.
Er hat die Lücke gesehen. Weitere Analogie zu Senna.
Als Einziger.
Da eine Lücke ist, na, da muss man dann reinstechen.
Ja. Schauen wir mal. Klar. Aber bevor wir jetzt hier zu viel sprechen, also freut ihr euch denn genauso wie wir auf diese Punkte? Schreibt uns in die Kommentare. Wir diskutieren wie immer sehr gerne mit euch, tauschen uns da aus. Wir lernen auch von euch immer viel dazu. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Wir freuen uns. Es ist fast schon wieder Race Week. Und wir haben, so viel können wir verraten, eine kleine Überraschung, vielleicht auch eine große für euch nächste Woche, wenn es dann ins Race Week Video geht, da könnt ihr euch auch schon darauf freuen. Deswegen klickt bitte auf Abo, damit ihr es nicht verpasst, zu eurem eigenen Nutzen sozusagen.
Tja, sehr gut.
Und dann vielen Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns im nächsten Video und Dave, mehr Formel 1 ist mir gut, habe ich gehört.
So ist es, das ist auf jeden Fall richtig. Und wenn euch noch mehr Punkte einfallen, auf die ihr euch diese Saison freut, wir haben uns auf 5 hier beschränkt, dann lasst auch uns das gerne wissen. War das ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht.
Doch, ja.
Es ist spät, es wird Zeit. Macht es gut, Freunde, bis zur nächsten Episode. Ahoi.